Ja, ich habe uns das Thema mitgebracht, das Tor zum Himmel. Und wenn ich den Predigtabschnitt dann lese, werden Sie auch merken, wo das Thema herkommt. Es ist nach der modernen Übersetzung Hoffnung für alle. Aber um das Thema das Tor zum Himmel ist ja die Frage, gibt's das überhaupt? Wenn ja, wo? Und die dritte Frage heißt ja, wie komme ich denn hinein, falls es gibt? Und man hat auch den Willen und das Bedürfnis, in den Himmel zu kommen. Gestern Nacht habe ich noch ein bisschen Fernsehen geguckt und die Ina, bei Inas Nacht, sagte dann, also in den Himmel möchte ich nicht unbedingt, ist mir zu langweilig. Aber die weiß Bescheid, hä? Sie würde lieber in der Hölle, aber dann nur mit dem Ventilator, der da unter ihrer Bank steht. Also das sind so Dinge, die da verbreitet werden, ja, schade. Haben keine Ahnung, aber das kommt alles so über die Medien. Wäre dann schön, wenn auch mal jemand anders irgendetwas dazu sagen würde in den Medien. Ich darf mal ein bisschen persönlich beginnen. Ich war zu einem Besuch und wir hatten einen wunderschönen Abschlussabend auf der Terrasse. Und von der einen Dame, die Tochter, platzt plötzlich heraus und sagt, also Jesus gibt's nicht und die Wunder gibt's auch nicht, die er getan hat. Und mir entspringt es so, entschuldigt, da ist dann so ein bisschen noch das Berliner Kolorit in mir drin. Ich sage, wer hat dir denn den Käse erzählt? War mir ein bisschen peinlich, dass mir das so rausgerutscht ist, aber es war nun mal draußen. Und dann sprang ihre Tante ein und sagte, also Jesus hat sie gegeben, genauso wie Mohammed und so weiter und so. Och, dachte ich, ist ja interessant. Ja. Wenigstens eine, die da noch ein bisschen in die Bresche springt. Wunder gibt's nicht, Jesus gibt's nicht. Den Himmel gibt es vielleicht auch nicht. Ein Leben nach dem Tod gibt es nicht. Gott gibt es nicht. Der Glaube ist nur was für rückständige Leute und für Alte, so wie mich. So wurde uns das Jahrzehnte eingeprägt und eingebläut. Wer an Gott glaubt, ist rückständig und passt nicht in die neue Gesellschaft. Ich habe den Eindruck, je länger, je mehr haben wir es mit einem ganz einfachen, soll ich sagen, primitiven Atheismus zu tun. Was ich nicht wahrhaben will, das gibt es nicht, nicht. Keiner sieht mich, so kindermäßig. Ich denke, in der DDR hat man einen ideologischen Atheismus. Der Marxismus, Leninismus, der musste atheistisch sein. Und in der westdeutschen Region hatte man einen praktischen Atheismus. Das Materielle bestimmte das Leben. Und heute scheint das ja beides in verschiedenen Regionen noch gang und gäbe zu sein. Aber wenn es doch so einfach wäre, dass man Gott einfach los wird, in Klammern, zum Glück ist es nicht so einfach. Gott mischt sich ja immer wieder ein, ob es uns gelegen kommt oder nicht. Gibt es Gott, das war für einen Mann wie Jakob überhaupt keine Frage. Nur, wie kommt man denn in Beziehung zu ihm? Wie stellt man denn eine Verbindung mit ihm her? Wo ist der Zugang zu Gott? Wo ist denn das Tor zum Himmel? Ich lese uns 1. Mose 28, die Verse 10 bis 22a. Den Vers B lasse ich weg, da geht es um den 10. Das ist nicht mein Thema heute. Jakob verließ Beersheba und machte sich auf den Weg nach Haran. Als die Sonne untergegangen war, blieb er an dem Ort, wo er gerade war, um zu übernachten. Unter seinen Kopf legte er einen Stein, einen der Steine, die dort herumlagen. Während er schlief, hatte er einen Traum. Jetzt könnte das Bild von der Ziggurat kommen. Er sah eine Treppe, die auf der Erde stand und bis zum Himmel reichte. Ja, das ist so im alten Orient. Eine Ziggurat nennt man das. Das ist eine Tempelanlage, auf deren Spitze man den jeweiligen Gott verehrt hat. Marduk war so ein Gott der damaligen Zeit, in Babylon zum Beispiel. Und im Alten Museum in Berlin gibt es da also viele Dinge, die man auch noch sehen kann aus dieser Zeit, die dorthin gebracht wurden. Und da oben wurden dann große Feste und Opferfeste gefeiert für die Gottheit, die man da verehrt hat. Und so könnte man sich das vorstellen. Ja? Also bei Luther heißt es dann, kam eine Leiter. Aber wenn wir an eine Leiter denken, ja, die geht vielleicht, eine Aluminiumleiter, ja, 3-4 Meter kann man die vielleicht ausziehen und dann ist ja Schluss. Nein, es war eine wirkliche Himmelsleiter. Ja? Etwas, was ja, Sie sehen schon an der Größe des Bauwerkes, was eine ganz andere Dimension hat, wo man sich so ein bisschen vorstellen kann, ja, Gott ganz oben und der kleine Piepel, sagt der Berliner, ja, der kleine Mensch hier unten. Dankeschön für das Bild. Also eine Treppe, die auf der Erde stand und bis zum Himmel reichte, sah Jakob im Traum. Dann auch noch eine sehr schöne Bemerkung, kann ich heute aber auch nicht darauf eingehen. Und die Engel Gottes stiegen hinauf und herab. Ich dachte immer, die Engel kommen vom Himmel herab und steigen dann wieder auf. Wenn die hinaufsteigen, heißt doch, sie müssten hier irgendwo mitten unter uns sein. Ist nicht mein Thema, wie gesagt. Nur mal so als Gedanke. Oben auf der Treppe stand der Herr und sagte zu ihm, das ist jetzt auch der Unterschied zu den anderen Göttern. Ja? Gott steht oben auf der Treppe, der lebendige Gott, und spricht jetzt. Ich bin der Herr, der Gott Abrahams und Isaaks. Das Land, auf dem du liegst, werde ich dir und deinen Nachkommen geben. Sie werden unzählbar sein wie der Staub auf der Erde, sich in diesem Land ausbreiten und alle Gebiete bevölkern. Und durch dich und deine Nachkommen sollen alle Völker der Erde am Segen teilhaben. Das ist der Segen, den Gott Abraham schon versprochen hat, ja? Wie der Sand am Meer oder wie die Sterne am Himmel. Du wirst sehen, ich stehe dir bei, ich behüte dich, wo du auch hingehst, und bringe dich heil wieder in dieses Land zurück. Niemals lasse ich dich im Stich. Ich stehe zu meinem Versprechen, das ich dir gegeben habe. Jakob erwachte, erschrocken blickte er sich um. Tatsächlich, der Herr wohnt hier und ich habe es nicht gewusst. Wie furchterregend ist dieser Ort. Hier ist die Wohnstätte Gottes und das Tor zum Himmel. Am nächsten Morgen stand er früh auf. Er nahm den Stein, auf den er seinen Kopf gelegt hatte, stellte ihn als Gedenkstein auf und goss Öl darüber, um ihn Gott zu weihen. Er nannte den Ort Bet-El, heißt Haus Gottes. Immer wo der Name, die Silbe El vorkommt, das hat mit Gott zu tun. Heißt jemand Michael unter uns? Oder Daniel? Nee, leider nicht. Gut. Ja, El ist immer Gott. Bet ist das Haus, also ist es das Haus Gottes. Bet-Lechem. Bethlehem, ja, das ist das Haus des Brotes. Bethlehem. War schon mal jemand in Israel von Ihnen? 1, 2, 3, super. 4, dann können wir uns nachher nochmal austauschen. Okay. Er nannte den Ort Bethel, vorher hieß er Luz. Dann legte Jakob ein Gelübde ab. Wenn der Herr mir beisteht und mich auf dieser Reise beschützt, wenn er mir genug Nahrung und Kleidung gibt und mich wieder heil zu meiner Familie zurückbringt, dann soll er mein Gott sein. Hier an diesem Ort soll er verehrt und angebetet werden, bei dem Stein, den ich als Erinnerung an seine Zusage aufgestellt habe. Soweit der Abschnitt. Jakob hatte schon einiges versucht und mit Hilfe seiner Mutter auch etliches von dem Segen, den Gott ihm versprochen hatte, ergattert oder sage ich ergaunert. Das Prinzip ist so alt wie die Welt. Gott will segnen, er schenkt den Segen, schon im Voraus. Aber der Mensch will ihn immer sich noch erarbeiten, erschleichen oder wie Jakob sogar ergaunern. Ich bin froh, dass ich an dem Abend auf der Terrasse, als mir das so rausrutschte mit dem Käse, der Tochter des Hauses gegenüber, dann nochmal sagen konnte, weißt du, du, bist das größte Wunder Gottes. Du bist ein Wunder Gottes. War ich dankbar, dass ich mich nicht mit dem Käse verabschiedet habe. Wir leben immer schon von den Voraussetzungen, die wir uns nicht selbst gegeben oder erarbeitet haben. Das stimmt im Kleinen so. Niemand hat sich selbst das Leben gegeben. In Klammern, deshalb haben wir auch nicht das Recht, uns das Leben selbst zu nehmen. Und im Großen stimmt es auch so. In der Politik heißt es, warum ist der Gottesbezug im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland verankert? Weil auch die Politik von den Voraussetzungen lebt, die sie nicht selbst geschaffen haben. Das darf man auch mal öffentlich sagen. Das darf man mal wieder ins Bewusstsein holen. Ja? Denn wir haben ja den Eindruck, man kann alles machen heutzutage. Wenn eine Energiekrise kommt, dann macht man eben die Heizung ein bisschen kleiner. Wie der Herr Kretschmer in Baden-Württemberg gesagt hat, er zeigt den Menschen, wie eine Heizung zurückgedreht wird. Es ist schon erstaunlich. Fällt mir ein Witz ein. Darf ich den erzählen? Ein fortschrittlicher, forschender Mensch sagt zum lieben Gott, also weißt du, wir sind jetzt in der Lage, auch den Menschen selber zu schaffen. Wir brauchen dich dazu nicht mehr. Der antwortet Gott, okay, vielleicht in Englisch oder in Ordnung in Deutsch, mach mal. Und der Mensch geht an die Arbeit, bückt sich und will als Grundvoraussetzung etwas Erde nehmen. Da sagt Gott, halt. Nicht von meiner Erde. Nicht von meiner Erde. Ja? So leben wir von den Voraussetzungen, halten wir sie für selbstverständlich und meinen daraufhin, arbeiten zu können und leben zu können und alles gestalten zu können ohne Gott. In der DDR hieß das, ohne Gott und Sonnenschein bringen wir die Ernte ein. Na, was man davon hat, haben wir dann kennengelernt. Jakob musste auf die Flucht gehen. Er hatte seinen Bruder nicht nur das Erbrecht abgeluchst, sondern er hatte auch ihn um den Segen des Vaters betrogen. Und wir dürfen uns das nicht so kleinlich vorstellen. Ja, ich segne dich und dann gehst du deiner Wege. Den Segen des Vaters zu ererben, ja, zu erbitten, das hat den Bestand der gesamten Sippe aller Generationen, nachfolgenden Generationen gewährleistet. Wir können uns das schwer vorstellen, dort im Vorderen Orient, ja, wo man von dem Ertrag leben musste, was der Boden so hergab oder die Kamele und das alles. Man war immer unterwegs von einer Quelle zur anderen und von einem Weideplatz zum anderen. Und das ist einfach so wichtig, dass durch den Segen Gottes die äußeren Bedingungen, die inneren Bedingungen geschaffen wurden. Also wir haben da nur so eine kleine Ahnung und ich rate ja jeder Gemeinde, alle 10 Jahre einmal nach Israel zu reisen, um diese Gegebenheiten mal vor Ort kennenzulernen. Also als Jugendlicher selber, ich bin konfirmiert, aber so hatte ich mit dem Glauben damals nicht viel zu tun. Aber als ich dann die Geschichte hörte von den 4 Freunden, die ihren behinderten Freund da aufs Dach gebracht haben, da dachte ich, Leute, was ist denn das für eine Geschichte? Schau dir mal ein Dach an. Da musst du die Ziegeln abdecken. Dann hast du die Lattung, dann musst du aber hoffentlich eine Säge dabei haben, damit du die Lattung durchkriegst. Dann bist du auf dem Boden, dann musst du die Dielenbretter hochnehmen, darunter ist vielleicht noch eine Schüttung. Was ist denn das für ein Käse, ja? Das funktioniert doch gar nicht. Kommst du nach Israel, Flachdach, Außentreppe. Gut, heute ist das auch aus Beton oder irgendwie aus Stein. Früher war das aus Lehm und einfache Deckung. Da konnte man das aufgraben, das Dach, ja? Da funktionierte das. Aber das lernt man erst kennen, wenn man dort vor Ort ist und nicht europäische Verhältnisse als Grundlage nimmt. Jetzt hat er ja sich den Segen des Vaters auch noch ergaunert. Und da war es fast logisch, dass sein Bruder Esau auf Rache geschworen hat. Und Rache ist Blutwurst, haben wir im Südharz gesagt. Das heißt Blutwurst, da muss Blut fließen. Er wollte ihn umbringen. Er wollte aber seinen Vater nicht enttäuschen, dass der nur mitkriegt, dass einer seiner Söhne stirbt. Er wollte warten, bis der Vater verstorben ist und dann sich an seinen Bruder ranmachen. Deshalb floh Jakob mit Hilfe der Mutter und der Zusage. Und nun befand er sich, wenn wir hier unsere Erzählung aufnehmen, im Niemandsland zwischen Beersheba, das ist also Schwurbrunnen heißt das wörtlich, weil Abraham da auch etwas erlebt hat, in Kanaan, das ist also etwas nördlich der Negev-Wüste, da beginnt sie dann, und Haran in Mesopotamien, also das ist im Zweistromland, heute Iran-Irak-Gebiet. Man spricht von dem fruchtbaren Halbmond. Das sind ungefähr 1000 Kilometer, die man da wandern muss oder reisen muss, bevor man in diese Gegend kommt von Israel her. Und vielleicht ist er ja die ersten Kilometer gerannt, so stelle ich mir das vor, um von seinem Bruder möglichst viel Abstand zu gewinnen. Er ist erschöpft. Jakob schaut sich um nach einem Nachtlager, denn inzwischen war die Sonne untergegangen. Und diesen Ausdruck können wir auch etwas weiter fassen. Nicht? Wenn in einem Menschenleben die Sonne untergeht, dann wird es duster. Da ist wenig Hoffnung da. Das ist ja nicht nur ein äußerer Vorgang. Ihr, die in Israel wart, also wir waren in Netanja, saßen am Mittelmeer, haben einen Kaffee getrunken, auf der Terrasse, haben aufs Mittelmeer geguckt, Sonnenschein, Wunderbar. Wir unterhalten uns, ich gucke wieder aufs Meer, es ist dunkel. Innerhalb einer Viertelstunde war die Sonne weg. Wir haben hier so schöne lange Zeiten der blauen Stunde, ja, wenn ich im Garten sitze, abends dann, und dann sehe ich, wie langsam die Sonne hinuntergeht und dann nochmal durch einen Baum durchscheint und so. Wunderbar, ja. Aber da geht das, ist die Sonne weg. Und vielleicht hat Jakob das auch so erlebt, dass im Nu seine Lebenssonne unterging und sein Bruder hinter ihm her war und seinen Tod nicht nur wünschte. Wenn die Lebenssonne untergegangen ist, bei dem, der fühlt sich sehr, sehr einsam und nicht mehr daheim. Und wie würde unser Urteil über solch einen Menschen lauten, der das ja selbst verschuldet hat, dass bei ihm die Sonne untergeht? Da sagen wir doch, dass er selbst schuld daran, hätte er sich anders verhalten. Warum bringt er sich auch in solch eine Lage? Jetzt soll er mal zusehen, soll die Suppe, die er sich eingebrockt hat, auch selber auslöffeln. Und wie geht Gott mit so einem um? Es ist erstaunlich, dass er diesen Versager und Betrüger, Jakob heißt wörtlich übersetzt Betrüger, dass er ihm das Tor zum Himmel öffnet. Und das ist ein eigenartiger Zusammenhang, den wir in der Bibel immer wieder feststellen. Wenn ein Mensch am Ende ist wie Jakob hart auf einen Stein aufschlägt, ist die Stunde Gottes nicht mehr fern, dass er das Tor zum Himmel öffnet. Da sind wir schon beim zweiten Punkt. Wo gibt es dieses Tor zum Himmel? Immer da, wo ein Mensch herunterkommt von seinem hohen Ross. Nicht selten, dass Gott uns in unserer Lebensführung so lange machen lässt, bis wir herunterkommen. Herunterfallen oder sogar manchmal heruntergeschubst werden. Jemand hat mal ein Plakat entworfen oder so etwas. Der heruntergekommene Gott. Ich habe den Eindruck, warum viele Menschen Gott nicht finden oder kennenlernen, weil sie noch ganz oben sitzen. Gott ist schon ganz unten. In Christus ist er so tief gekommen, wie es überhaupt nicht tiefer geht. Aber wenn Gott dort unten ist und wir hier oben, dann gucken wir mal nach oben und sagen, wo ist denn Gott? Ja, er ist da unten. Er fängt ganz unten an, um auch den Bedürftigsten und Elendsten aufzunehmen. Und dann ist auch der gemeint, dem es gut geht, der weiter oben ist, der ist genauso aufgefangen. Weil Gott ganz tief kommt und seine Hände ganz unten ausbreitet. Gott wird nicht durch Nachdenken erkannt, sondern die Begegnung mit Gott hat immer mit meiner eigenen Existenz etwas zu tun. Und ich verrate kein Geheimnis, dass das Gott in Gott selbst angelegt ist. Also hat Gott die Welt geliebt. Die Liebe ist auch kein Gedankenzustand, sondern wird meist sehr praktisch. Und da folgen Kinderchen draus. Erstaunlich. Und die Liebe erklärt man auch nicht durch Nachdenken. Wer sie überhaupt erklären kann, ich bin da auch noch so am Nachsinnen. Was ist das eigentlich, die Liebe? Ja? Also Gott hat die Welt geliebt. Und hat seinen eingeborenen Sohn gesandt, der hat gehandelt, der ist tätig geworden. Er reißt sich förmlich etwas von seinem Herzen, damit alle, die an ihn, den Sohn, glauben, die darauf bauen, ja, ihr Lebensfundament darauf bauen, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Oft am Tiefpunkt unseres Lebens fährt Gott die Leiter aus, um uns da unten abzuholen. Hier bei Jakob im Traum, wobei sich ja Jakob das nicht erträumt, nicht wie es so früher hieß, ja, ihr seid alles Idealisten, ihr stellt euch Gott vor, ihr wünscht euch einen Himmel. Nein, der hat ziemlich hart gelegen, hat vielleicht gar nicht damit gerechnet, dass man da träumen kann, wenn man so hart liegt. Ich habe gestern ein bisschen weicher gelegen, hat aber auch keinen Traum. Nein, Gott wollte dem Jakob im Traum begegnen. Es gibt viele Zeugnisse heutiger Zeit von Muslimen, denen Jesus im Traum begegnet. Das wollen die wahrscheinlich auch nicht. Aber Jesus nutzt dieses Mittel, gerade bei Muslimen. Man liest sehr viele Zeugnisse davon. Also scheint es eine Möglichkeit zu sein, wie Gott oder wie Jesus einem Menschen begegnet. Gott nutzt viele Möglichkeiten im Leben eines Menschen. Er kann durch überraschenden Erfolg viel Gutes, was Gott in einem Leben zulässt, handeln. Und da heißt es im Römerbrief, weißt du nicht, dass Gottes Güte, Gottes gutes Handeln an dir zur Umkehr treibt? Ein Handwerker sollte in einem Gemeindehaus das Dach neu decken und der Pastor spricht mit ihm und sagt, so wie ist mit Gott? Ach, sagt er, ich habe den nicht nötig bei mir, mein Leben gelingt mir, ich habe immer Aufträge und das entsprechende Geld fließt und so weiter, meiner Familie geht es gut, einwandfrei. Und dann sagt der Pastor, ja, weißt du nicht, dass Gottes Güte dich auch zur Umkehr treibt? Du musst nicht immer nur Schlechtes erleben. Auch das Beste und Gute, was du erlebst, kann dazu führen, dass du Gott die Ehre gibst und ihm dankst. Es kann oft durch eine überraschende Begegnung mit einem Menschen oder einer Menschengruppe sein. Hoffentlich sind auch wir Menschen, denen andere begegnen, durch die Gott handeln kann. Ich wohne in so einem Wohnblock in Erfurt. Und da hat sich wahrscheinlich herumgesprochen, ich bin der Pastor. Nicht wie bei der Armee, wenn man die Klamotten zugeworfen bekam, ja, Pastor, Pastor, Pastor. Da sagte der eine, nein, ich bin Hilfsprediger. So, also ich war der Pastor. Jetzt kommt so einer, also es gibt so 2, 3 Leute auf unserem Grundstück. Wir haben auch noch einen Parkplatz, wo das Tor immer abgeschlossen sein soll. Und da gibt es so 2, 3 Leute, die haben eine Eigentumswohnung. Und ich denke, die waren früher, entweder waren sie Polizisten oder bei der Stadtsicherheit. Die haben so, haben Sie das Tor zugeschlossen? Wer ist das hier? Also der Ton und diese Art, ja, diese Aufpassermentalität. Bloß kein Fremder aufs Grundstück. Und der eine, der kommt dann die Treppe runter oder zum Parkplatz und er sagt dann, na, was ist denn nur hier mit dem Regen und der Dürre? Haben Sie schon mal, Sie haben doch einen Draht nach oben. Ich sage, Sie auch, haben Sie schon mal gebetet? Nein, ich sage, das können wir zusammen machen, wenn Sie wollen. Meine Herren, also ich möchte mich nicht mehr so ins Boxhorn jagen lassen, ja, durch diese dahingeworfenen Bemerkungen. Es kann aber auch durch, dass Gott uns begegnet, durch eine Krankheit sein, durch einen Unfall, durch einen Misserfolg, der uns aus der Bahn wirft, auf den Boden der Realität ankommen lässt, dort, wo Gott ist, uns in den Armen auffangen will. Das ist ein Bestreben. Bei Jakob, wie gesagt, war es der Traum, den er sich nicht ausgesucht hat, sondern den Gott benutzt. Gott zeigt ihm, dass das Tor zum Himmel offen steht, genau über ihm, genau in diesem Niemandsland, genau auf der Flucht. Ist noch jemand unter uns, der geflohen ist, 1945, 44, 46, 47? Ja? Sie könnten Geschichten erzählen. Alle die überlebt haben, ne? Wie nah Gott einem in solch einer Begegnung sein kann. Das heißt doch, genau immer da, wo ich gerade bin, ist das Tor zum Himmel. Und zwar offen. In jedem Moment meines Lebens. Tabea, du hast vorhin so gebetet. Da dachte ich daran. Ja? Jetzt, in diesem Moment hier, nachher, wenn wir eine Tasse Kaffee trinken, gibt es noch hinterher eine? Ja. Oder wieder nach Hause fahren oder wie auch immer. Ja? Und morgen auch. Immer da, wo ich bin, ist auch Gott. Das ist so wunderbar. Wir haben einen Zugang zu Gott. Wir haben den Zugang zum Himmel. Wirklich? Und schon meldet sich bei uns die satanische Stimme in uns. Sollte Gott gesagt haben, soll das wirklich so sein? Und dann fallen uns all die Dinge ein, die nicht so in Ordnung sind. Die Pandemie, der Krieg, die Energiekrise und was? Es wird ja immer schlimmer. Gestern mit meinem Gartennachbarn auch, ein junger Mann, der seinen Beruf aufgegeben hat, um sich kreativ zu verwirklichen, sagte, weiß ja auch nicht, wie das werden wird. Wenn die Miete meines Ladens verdoppelt wird oder die Energiekosten sich verdoppeln. Sollte Gott gesagt haben. Die Probleme sind doch so vielfältig, das kommt doch alles so dicht und das wird immer dichter. Ist denn da noch irgendwo ein Spalt frei, dass ich den Himmel überhaupt sehe? Jakob war auch erstaunt, als er aufwachte und ihm die Begegnung mit Gott im Traum bewusst wurde. Tatsächlich, hier wohnt Gott und ich habe es nicht gewusst. Im Niemandsland. Wunderbar, wenn wir das erkennen. Hier wohnt Gott. Hier in meiner konkreten Welt. Auch wenn alles dagegen spricht. Hier in dieser säkularen Welt, ja, in der von Gott getrennten Welt. Hier in dieser von Krieg und Unrecht geschundenen Welt. Ja, genau hier. Das ist schwer zu glauben, ja. Und deshalb macht es uns Gott noch einmal einfacher, indem er uns Jesus Christus sandte. Der alles durchlebt und durchlitten hat. Jede konkrete Lebenssituation kennt Jesus. Auch von meiner Geburt an, ja, was sage ich, sogar pränatal, jetzt kann die Apothekerin übersetzen. Vorgeburtlich, danke. Wisst ihr, das ist auch keine Theorie. Als bei meiner damaligen Frau nach der Geburt das Kind nach 22 Stunden verstorben ist, da ist mir klar geworden, was es mit der Jungfrauengeburt auf sich hat. Das muss man nicht glauben und das kann man auch nicht erklären. Eine Jungfrauengeburt. Aber dass es wichtig ist, dass Gott in unser menschlichen Leben nicht nur handelt, sondern hineingekommen ist von der Befruchtung einer Eizelle bis zum Tod und durch den Tod hindurch. Also nicht nur am Ende des Lebens, das war mir schon klar. Jesus am Kreuz gestorben, hat unseren Tod, unser Leben auf sich genommen und hat uns ein neues Leben geschenkt. Das war klar. Aber dass es auch ja, vorgeburtlich gilt, dass Jesus auch bei diesem kleinen Kind das gar nicht gesehen habe. Das wurde sofort in die Klinik gebracht und dann wurde mir der Tod mitgeteilt. Auch dieses kleine Kind hat Jesus im Mutterleib von der ersten Sekunde der Befruchtung an gekannt, geliebt und begleitet. Das ist nichts Theoretisches. Das kann ich auch nicht durch Nachdenken herausbekommen, sondern ich kann nur danken, dass ich auch ich und auch das Kind vor allen Dingen in dieser Situation nicht alleine war, sondern Jesus war auch da, gegenwärtig. Vielleicht darf ich noch etwas erzählen, wir sind doch in der Zeit noch nicht so weit, oder? Es gab zu meiner aktiven Zeit in Erfurt in der Adventszeit eine Aktion ökumenisch Folge dem Stern. Eine Aktion war, dass wir auf den Domstufen, die werdet ihr alle kennen, war ein Gebäude, rechter Hand von den Katholiken, das freigeräumt wurde. Und darin haben wir Gebet und Segnung angeboten. Junge Menschen standen auf den Treppen und haben die Leute, die hoch und runter gingen, angesprochen, möchten sie, dass für sie gebetet wird oder dass man sie segnet. Und ich habe im ersten Jahr musste ich 2 Stunden machen, weil der Pastor, der mich ablösen sollte, nicht konnte. Ich habe in den 2 Stunden 10 Minuten gesessen. Ansonsten standen die Leute Schlange und wir haben gebetet und gesegnet. Und dann wurde der MDR darauf aufmerksam, kam im nächsten Jahr mit einem Fernsehteam, hat dann eine Aufnahme gemacht und ich kam mit dem Kameramann ins Gespräch. Und dann sagte er, ich bin vor einem halben Jahr Vater geworden. Also wenn jetzt Gott mein Kind nehmen würde, dass es sterben würde, also dann könnte ich nicht mehr glauben. Ich habe das mal nichts gesagt. Ich wollte nicht gleich wieder mit meiner Geschichte kommen, dass ich auch ein Kind verloren habe, aber ich sage, stellen Sie sich mal vor, Sie glauben nicht an Gott und das Kind stirbt trotzdem, soll ja vorkommen. Auch Menschen, die nicht an Gott glauben, denen sterben Kinder. Dann sind sie doppelt gestraft. Sie haben den Verlust des Kindes zu beweinen und sie haben niemanden, an den sie sich wenden können, weil sie an Gott nicht glauben. Dann müssen sie das alleine verarbeiten. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Zum Glück stand ich damals schon ein paar Monate vorher, bin ich zum Glauben gekommen, als das mit dem Kind passiert und dann 6 Wochen später ist ja auch noch die Frau verstorben. Er sagte, da haben Sie recht. Wenn ich an Gott glaube und verliere einen Angehörigen, dann habe ich den Verlust zu verkraften, kann ihn aber mit Hilfe Gottes verarbeiten. Ich habe eine Adresse, an die ich mich wenden kann. Ich kann sogar an die Brust Gottes schlagen und sagen, warum lässt du das zu? Ich verstehe es nicht. Aber ich habe eine Adresse, wo ich das hin aussprechen kann. Und man wird merken und die Erfahrung machen, wenn ich es ausspreche, wenn ich eine Adresse habe, dann wird das gelöst. Und dann kriege ich Zusagen, die ich vorher überhaupt nicht für ernst genommen habe. Und mein Leben wird vertieft weitergehen. Also, Jesus hat das durchlebt, was wir durchleben und manchmal auch durchleiden müssen, bis zum Tod und sogar durch den Tod hindurch. Er ist auferstanden und lebt. Das ist diese Botschaft, die das Wort, was wir lesen, tatsächlich lebendig machen lässt. Sonst hätten wir ja, wie hieß der Spruch in der DDR, Marx ist tot, Schiller ist tot, Marx ist tot und mir ist auch schon ganz übel. Nicht? Also, was haben die Worte von den Leuten zu sagen? Das ist vielleicht mal für einen bestimmten Bereich gut, aber fürs Leben bringt das nichts. Aber Worte von Jesus, Worte von Gott, Worte in der Bibel sind Leben. Ich schlage die Bibel auf und lese 2, 3 Sätze und sage, ja, das habe ich ja noch nie gelesen, das habe ich ja noch nie so verstanden. Da geht mit einmal eine Tiefe auf und es kommt mir das Leben selbst entgegen, das ist wunderbar. Jesus ist vertrauensvoll, weil er nichts für sich in Anspruch nimmt, nichts für sich selbst behauptet. Er ist immer auf der Linie, auf dem Weg Gottes, des Vaters. An ihn kann ich mich wenden, Tag und Nacht, in guten Zeiten wie in dunklen und schlechten Zeiten, seinen Namen anrufen und ich werde Gehör finden. Ja, noch mehr, in Römer 10, Vers 13 heißt es, denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Das heißt, ich werde eine neue Perspektive bekommen, wenn ich diesen Namen anrufe. Manchmal denke ich, stimmt das wirklich, Jesus, nur deinen Namen anzurufen, nur Jesus zu sagen? Reicht das wirklich? Es ist ja frappierend. Manchmal kannst du ja nicht mehr als Jesus zu sagen. Und da sind wir bei drittens, wie kommt man in den Himmel hinein? Wo findet man den Zugang, das Tor zum Himmel? Hier in der Person Jesu. Da finden wir alles. Da gibt es das Tor zum Himmel in der Person Jesu. Wo kann ich es finden? In der Person Jesu. Wie komme ich hinein? Durch die Person Jesu. Er sagt, ich allein bin die Tür. Und ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Wollen wir ihm also neu vertrauen? Nicht nur gedanklich, sondern mit Herz und Verstand, mit unserer ganzen Existenz, mit unserem ganzen Leben. Und der Himmel wird in Ewigkeit offen stehen. Amen. Ich möchte nur ein Gebet sprechen. Herr Jesus, wir danken dir, dass in dir alles zu finden ist. Der Zugang zum Himmel, der Zugang zum Vater. Dass wir durch dich tatsächlich nicht nur in den Himmel schauen können, sondern auch die Gewissheit haben können, du führst uns da hinein. Du führst uns in die Gemeinschaft mit Gott, dem Vater, dem Schöpfer Himmels und der Erden. Herr, wir können uns das nicht vorstellen, aber wir sind gespannt und freuen uns darauf, wie das einmal werden wird. Und danke, dass du schon jetzt bei uns bist, uns begleitest in Höhen und in Tiefen und dass wir da fröhlich unseren Weg gehen können und egal mit welchen Menschen das zusammen möglich ist oder mit welchen Menschen du uns in den Weg stellst. Schenk uns deinen Geist, deine Verhaltensnorm, dass wir uns in den entsprechenden Lebenslagen gut zurechtfinden, in deinem Sinne. Danken dir, Herr. Amen.